Ja, grüß euch miteinander. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bringe Grüße mit aus der Innerschweiz. Von meiner Frau, von unserer Gemeinde. Unsere Kinder wahrscheinlich auch, aber sie haben nicht so den Bezug. Ich bin verheiratet mit der Andrea und wir haben 4 Kinder zwischen 11 und 21. Also wir haben eine schöne Spanne. Ich bin tatsächlich vom Aaron begleitet worden. Er ist aber eigentlich nicht mein Chauffeur. Ich habe das selber so gesagt, einfach um ein bisschen zu bluffen. Aber er ist ein guter Freund, wo wir miteinander unterwegs sind. Und er ist jetzt bereits das zweite Mal mit mir so mitgekommen, extern an einen Gottesdienst, den ich predigt habe. Ich finde es gut, es gibt auch gute Gespräche unterwegs, wie er will. Und so können wir wirklich auch unsere Beziehung pflegen, so jüngerschaftlich miteinander unterwegs sein. So schön. Danke auch für deine Einführung, woher das ich bin. Und ich denke, es macht Sinn, wenn ich im ersten Teil gerade ein bisschen berichte aus unserer Gemeinde. Weil wir sind eine Aufbaugemeinde von der FEG Schweiz, Vision Schweiz. Aufbaugemeinde haben letztes Jahr 25 Jahre Jubiläum gefeiert. Naja, wir sind schon irgendwo in der Zielgerade, um auch eine selbstständige FEG zu werden. Aber ihr seid eine Gemeinde, die uns seit längerem unterstützt, moralisch, betend, finanziell, lange Zeit auch mit dem Markus Hauser, der via Vision Schweiz uns einfach begleitet hat, 1:1. Das war eine ganz wertvolle Zeit gewesen. Und jetzt finde ich es gut, dass ich hier einfach nochmal kommen darf, immer wieder kommen. Ich möchte euch berichten, noch nicht zu dem Predigtthema, sondern einfach mal über unsere Gemeinde in Luzern Süd erzählen. Unsere Gemeinde ist, wir sind jetzt vielleicht auch so um die 50 Gottesdienstbesucher, inklusive Kinder. Wir haben in der letzten Zeit immer mehr zusammen gegessen. Und da ist so ein Bild davon, wir merken, Gemeinschaft mit Essen zu verbinden, ist eine gute Art für wirklich eine Gemeinschaft zu sein, die Kraft hat, wo Beziehungen gepflegt werden untereinander und wo wir Gott erleben. Da ist uns auch Jesus ein Vorbild. Leset mal die Evangelien durch und ihr werdet ganz viel Essen finden, wo Jesus mit Leuten zusammengekommen ist, mit dem Zachäus, mit dem Pharisäer Simon und dann noch das letzte Abendmahl ganz viel so Essenszeit. Und Jesus hat das genutzt, um vom Reich von Gott zu erzählen, um den Menschen den Vater im Himmel vorzustellen. Und das probieren wir auch aus. Das letzte Mal, wo ich hier war, ist ziemlich genau ein Jahr her, habe ich euch berichtet, dass wir den Namen geändert haben. Und es ist tatsächlich so, Horvkriens kann man nicht sagen. Das sind 2 Ortschaften südlich von Luzern. Zusammen haben sie 40'000 Einwohner. Man sagt eigentlich Horb. Und das hast du super gesagt, glaube ich, vorhin. Horb mit B. Oder, gell? Ja, wir haben schon gelernt. Und Kriens. Und eigentlich ist das Gebiet, wo die 2 Orte drin sind, wie vielen Orten in der Stadt, Agglomerationsgebiet, ein Gebiet, wo viel gebaut wird. Und so ist es auch dort, wo wir sind. Wo die Gemeinde FEG Horb-Kriens damals das Lokal bezogen hat, vor 21 Jahren, ist das in einem Gebiet gewesen mit einem McDonald's, das war noch der, gewesen, und einer Gärtnerei und ja, ein Einkaufszentrum, dort sind wir mit 3 Läden, also Einkaufszentrum, ja, wie auch immer. Das war dann. Und in der Zwischenzeit ist alles, was ihr jetzt hier seht, was rot ist, am Bauen oder gebaut worden. Vorher war dort Wiese, Gärtnerei oder ja. Und jetzt gerade das Gebiet, das ihr oberhalb seht, das Schweighofgebiet, ist fast fertig. Es ist immer noch eine Baustelle dort, aber es sind mittlerweile 1'400 Leute dort hergezügelt. Näher als 200 Meter zu unserem Gemeindezentrum. Im Süden, also ich weiß, nein, es ist nicht Süden, einfach auf dem Bild unten dran, sind auch etliche Gebäude schon fertig, wo mehrere hundert Leute wohnen. Es wird gerade eine Pilatus-Arena bauen. Das ziehen sie jetzt im Moment gerade auf. Das geht um den HC Kriens, Luzern, also Handbau. Dort sind sie auch fast so gut wie Schaffhauser. Schaffhauser ist einfach immer noch die Beste, aber wir kommen. Und es bauen sie aber natürlich eine neue Halle. Da hat man ausgerechnet, wie kann man die Halle finanzieren für den Handballclub. Wir machen ein Wohnhochhaus. Wie hoch muss das werden, für dass man das finanzieren kann? 110 Meter werden es dann sein. Also jetzt sieht man noch nicht so viel. Also das alles, so im Umkreis und das Begegnungszentrum, was wir erleben, ist, die Stadt kommt zur Kirche. Das hat uns schon von Anfang an bewegt, wo wir das gesehen haben, wie das auf uns zukommt. Und wir haben gebetet, dass wir irgendwie eine offene Tür für das Evangelium finden zu den Menschen, die hier herkommen. Und ich erzähle euch gerade noch ein bisschen mehr davon. Wir sind sicher vermehrt präsent jetzt in diesem Gebiet. Es sind aber aus diesem Gebiet noch keine Leute jetzt zu unserer Gemeinde dazugestoßen. Dafür hat uns Jesus in den letzten 3-4 Jahren doch Zuwachs gegeben. Vereinzelt jemand, der neu zum Glauben gekommen ist, andere, die die Gemeinde gewechselt haben. Oder die 10 Jahre in keiner Gemeinde mehr waren. Und jetzt sagen wir wollen wieder eine Gemeinde. Über 10 Leute. Wir haben dann im März mal so einen Anlass gemacht und gesagt, hey, komm, wir machen einfach ein Willkommen an Bord für all die neuen Leute. Und ich habe realisiert, auch wenn jetzt das nicht die Leute von unserem näheren Umgebiet sind, Umgebung sind, so sendet uns Jesus doch Menschen, die Mitarbeiter in der Ernte werden können. Und das ist so eine Sicht, die ich habe und ich hoffe, die Leute auch. Wir haben so einen Slogan, wo wir mit dem unterwegs sind. Der heisst so, ich habe sie auf der Folie. Wir wollen eine heilende Gemeinschaft in der Kraft Gottes, oder als heilende Gemeinschaft in der Kraft Gottes, missional draußen präsent sein, weil wir glauben, dass erntereif ist. Ich tue den Satz kurz erläutern. Heilende Gemeinschaft. Wir wünschen sich ja, dass eine Gemeinde eine heilende Gemeinschaft sein kann. Aber da braucht es eben das Einander. Wir dürfen erleben, wie im letzten Jahr 2 Frauen einen Konflikt privat hatten und den anfangen, in den Gemeindeanlässen auszutragen. Und das bekommen dann andere mit und es gibt ja so eine komische Stimmung, oder? Könnt ihr euch sicher vorstellen, wenn 2 streiten öffentlich nach dem Gottesdienst oder während einem so einem Essen. Und wir haben gemerkt, wir wollen eine heilende Gemeinschaft sein. Wir wünschen uns, dass Menschen, die in einem Konflikt sind, wieder in eine Versöhnung reinkommen können. Wir haben investiert in Gespräche, in Begegnungen. Und heute können die Frauen sagen, wir haben uns versöhnt. Wir haben das Vertrauen vielleicht noch nicht ganz wie vorher, aber es ist etwas gegangen. Und das hat Zeit gebraucht. Aber wir haben erlebt, dass heilende Gemeinschaft funktioniert. Und das wünsche ich jeder Gemeinde. Der zweite Teil von diesem Satz, Kraft von Gott. Die zu erleben und damit zu rechnen, dass Gott unter uns wirkt. Vermehrt sind wir jüngerschaftlich unterwegs. Wir haben Gruppen, wo wir, ich treffe mich heute Nachmittag gerade mit meiner Weggemeinschaft, also wo wir jüngerschaftlich unterwegs waren, über 1,5 Jahre. Heute Nachmittag ist der Abschluss. Wir werden miteinander einfach auf die Suche gehen, wie hat Jesus Jüngerschaft gelebt in dieser engen Beziehung zum Vater. In dem Bewusstsein, dass Gott ständig am Wirken ist. Wie können wir das wahrnehmen und weitergehen damit? Das ist so das Thema, wo wir voll dran sind. Und dann heisst es, missional draußen präsent sein in unserem Satz. Und dann haben wir auch gemerkt, gerade das Gebiet, das ich euch vorher gezeigt habe, wir beten für offene Türen, aber die kommen nicht einfach so. Ich habe euch das hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Jemand hat dann ein Bild gehabt, der für uns gebetet hat. Nicht von unserer Gemeinde, sondern jemand, der einfach für uns gebetet hat. Und er sagt, ich habe euch gesehen mit dem Begegnungszentrum. Ich habe es nochmal zurückgeblendet zu dem Ort, wo ihr mit drinnen seid. Und das Gebiet oberhalb, das Schweighofgebiet. Und ich habe gesehen, wie ein Fußgängerstreifen dazwischen ist. Und dann habe ich gehört, wie es heisst, nicht sie kommen zu euch, ihr geht zu ihnen. Und das ist nicht so der Stil, wie wir bisher evangelisiert haben. Wir haben Anlässe gemacht, wir haben Live on Stage unterstützt, wir sind, wenn schon, einladen, kommt. Oder dann haben wir irgendwo noch Strasseneinsätze mitgemacht, aber dann in Luzern, nicht unbedingt in diesem Gebiet. Nicht sie kommen zu euch, ihr geht zu ihnen. Hey, da muss man einfach anders denken. Und dann muss man auch noch sich bewusst werden, und wir gehen nicht einfach zu ihnen, damit sie nachher zu uns kommen. Wir gehen zu ihnen, damit wir eine gute Nachricht sind vor Ort und sie können Jesus kennenlernen. Weil eine Gemeinde sich dann anschliessen, das ist nicht einmal in unserer Hand. Natürlich wäre es schön, aber es ist nicht unser erster Auftrag, die Leute zu sammeln für unsere Gemeinde, sondern sie zu gewinnen für Jesus Christus. Und das ist ein Umdenken, da sind wir mit drin. Vorgestern, Freitag, haben wir einen Versuch gemacht wieder. Es wohnt jemand aus unserer Gemeinde in diesem Schweighof-Quartier. Und wir sind schon mit ihm und anderen schon längere Zeit unterwegs, beten und schauen, wie könnte dort hier in diesem Gebiet eine offene Tür sein. Der Mann war dann parat, ist ein Senior, gesagt, ich öffne meine Wohnung. Und hat, da haben wir so einen Flyer gemacht, da hat er dann Freitag ist das gesehen, zwei Tage vorher hat er das einfach ein bisschen in seinem Haus verteilt, wo er wohnt. Hat das an die Türen geklebt, wie man es hier sieht. Und hat gesagt, ich feiere oder ich mache ein Fest mit Freunden von mir. Und während dieser Zeit ist meine Tür offen, würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und dann sind wir von unserer Gemeinde schlussendlich über die drei Stunden etwa 10 Personen gewesen, weil sie ein bisschen abgewechselt haben. Und aus dem Haus sind noch 9 weitere dazugekommen. Und wir hatten einfach Begegnungen gehabt. Und anschließend haben wir reflektiert, sind da auch Menschen dabei gewesen, wo man merkt, die haben eine Offenheit für das Evangelium. Sie sind gerne mit uns zusammen. Würde uns vielleicht sogar unterstützen, wenn wir wieder so etwas erleben. Das ist so ein Versuch. Und wir haben gemerkt, das dürfen wir jetzt nicht nur einmal machen. Eigentlich müssten wir jetzt gerade einen zweiten oder einen dritten solchen Moment gestalten dort hier. Und ohne Erwartungsdruck einfach mal reingehen, um zu schauen, ist Gott schon irgendwo dran? Hat Jesus schon mit Menschen etwas vorbereitet? Und da gibt es Sachen. Da kommt eine Frau mit 2 Kindern in die Wohnung rein. Und ich denke, hey, die habe ich irgendwo schon gesehen. Dann gehe ich auf sie zu und es kommt mir in den Sinn und sage, kann das sein, dass wir uns schon mal gesehen haben bei einem Velounfall? Und tatsächlich ist das so gesehen, dass irgendeine Frau ist umgekippt, weil eine Katze vor dem Velo durch ist. Und die Familie ist als erstes dazugekommen und hat sich gekümmert um die Frau. Und die Andrea, meine Frau und meine jüngere Tochter, und ich sind dazugefahren als Zweites und sie auch abgestiegen und haben mit ihnen zusammen gewartet, bis die Ambulanz gekommen ist. Und jetzt treffe ich die Frau wieder in dieser Wohnung von unserem René. So Sachen kann nur Gott einfädeln, finde ich. In unserem Satz heisst es am Schluss noch, wir glauben, dass Ernte reif ist. Schaut, das Bild ist aus dem Schweighof-Quartier. Es hat 3 Häuser mit einer riesen Wandmalerei. Und da drauf hat es eine Ernte. Und auf einem der Häuser ist sogar Erntearbeit drauf. Für mich ist das einfach auch wie eine Einladung und immer wieder eine Erinnerung. Jesus hat eine Ernte. Sie ist am Vorbereiten, sie ist am Wachsen. Wir wissen nicht wo. Es ist nicht so, dass es eine flächendeckende Ernte ist. Wahrscheinlich dort zu Fellanden noch nicht. Aber es hat dort, in diesem Haus, dort vielleicht, eine Familie, die etwas erlebt, wo eine Offenheit für das Evangelium entsteht. Und dort hinten ist je nachdem auch jemand. Und bei deiner Nachbarschaft könnte auch jemand sein. Du weißt es vielleicht nicht. Probier es herauszufinden. Du ein bisschen Temperatur erhöhen. Erzähl einfach mal, wie du Gott erlebst. Oder wenn du mutig bist, biete an und sagst, kann ich für dich beten? Und dann merkst du, ist die Person offen? Lässt sie zu? Bleibt sie dabei? Oder sagt sie, ah, nein. So einen hatte ich auch jetzt bei diesem Gespräch. Irgendwann habe ich gesagt, schau, ich beziehe hier den Glauben an Jesus mit ein. Und dann hat er wieder 5 Minuten geredet und ist am Schluss wieder bei seinem Lieblingsthema gelandet und gemerkt, so offen ist er jetzt nicht gewesen. Aber es ist okay. Wir wollen Menschen einladen, Jesus kennenzulernen und sie noch herausfordern, ihr Leben in die Beziehung mit Jesus Christus zu bringen. Und das führt mich jetzt zu meinem Predigtthema. Ermutigen, ermahnen, trösten einander. Seid ihr bereit für die Predigt? Jetzt gibt es so einen Switch, jetzt müssen wir umdenken. Als wir hierher gefahren sind, von der Autobahn her, ich glaube, es war das Dübendorf, war noch so ein Agentur-C-Plakat mit einem Bibelvers. Und da ist drauf gestanden, redet nicht schlecht übereinander oder so etwas. Hat das auch jemand gesehen schon? Und dann habe ich gesagt, einander. Hä? Dort kommt das einander auch vor. Und es gibt im Fall ganz viele Bibelstellen, wo einander Aufforderungen sind. Ermutigen, ermahnen und trösten. da gibt es so einige so Stellen. Und ich bleibe aber an dem Wort ermahnen ein bisschen hängen. Ermahnen. Mir kommt gerade in den Sinn, ich war Student in der STH Basel und da hat noch der Gründer und Rektor sagen gehabt, Dr. Professor Samuel Kühling. Und ich als Studi hatte Ehrfurcht vor diesem Mann. Ich weiss, er hat uns geliebt als Studenten, aber ich habe es nicht so gespürt. Und er hatte Regeln gehabt, die sind sehr wichtig sind zum Einhalten. Zum Beispiel, wie man die Pause verbringen muss. Dass man muss an die Andacht gehen, die während der Pause ist. Oder andere so Sachen. Und ich hatte Angst vor seiner Ermahnung. Und habe probiert, einfach möglichst nicht aufzufallen. So ein richtiger Schweizer, oder? Das ist eine Form von Ermahnung, die so Ehrfurcht auslöst oder auch Furcht. Vielleicht ist es auch kulturell und zeitmässig ein bisschen anders geworden. Es gibt auch andere Ermahnungen. Da bekomme ich irgendeinen Brief, so einen, sieht ein bisschen aus wie von einer Firma oder von einem Versandhaus, mache ihn auf und sage, es ist Ihnen vermutlich entgangen, dass da eine Rechnung zu bezahlen gewesen wäre. Und manchmal schreiben sie noch Mahnung drauf. Neuerdings heisst das Erinnerung. Also sogar das Wort Mahnung von mal rausstreichen. Das ist ein liebevolles Erinnern am Anfang noch. Das ist auch Ermahnen. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass in der Bibel steht, ermahnet einander, dann ist hier das wahrscheinlich ein bisschen tiefer als einfach liebevolle Erinnerung. Aber es ist auch nicht so, dass man muss sagen, boah, jetzt musst du mega aufpassen, sonst kommst du zu kurz. Irgendwie wollen wir dem auf den Grund gehen, was ist mit dem Wort ermahnen gemeint? Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 11. Für die, die gerne selber in der Bibel lesen, nehmen sie und lesen sie mit. Die sagen, es genügt mir, wenn ich es von der Folie davor ablesen kann, dann ist das auch gut, das kommt jetzt dann gerade. Aber 1. Thessalonicher 5, 11, der Vers begleitet uns jetzt noch die nächsten Minuten. Hier ist er. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie er es auch schon tut. Und ich stelle euch die Frage, wo steckt hier das Wort ermahnen drin? Ich könnte es einfach raussagen, wenn ihr Vorschläge habt. Wo steckt hier das Wort ermahnen drin? Die jetzt selber eine Übersetzung haben, werden es vielleicht herausfinden. Die anderen sind ein bisschen am Röteln. Hat jemand einen Vorschlag?
Mut machen.
Volltreffer. Mut machen und ermahnen ist das Gleiche. Okay. Stimmt das? Wir werden mal gerade schauen, wenn man verschiedene Bibelübersetzungen vergleicht, dann erkennt man, dass da wirklich ein Wort ist im Grundtext, wo man unterschiedlich übersetzen kann. Aber das heisst ja nicht, dass jemand falsch übersetzt, wenn er Mut machen schreibt, sondern es zeigt, was für eine Bedeutung in diesem ganzen einen Wort drin ist. Wir nehmen zum Beispiel die nächste Übersetzung, das ist Luther. Darum tröstet euch untereinander. Und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Okay, trösten hat also auch noch etwas mit dem zu tun. Wir schauen, wie sie der Hoffnung für alle steht. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Und es kommt zu ermutigen da die. Das Trösten haben sie gerade mit übersetzt. Und wenn wir nachher noch bei der Schlachterübersetzung nachschauen, dann heisst es tatsächlich, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Wir kommen also dazu, dass die drei zusammengehören, ermahnen, ermutigen und trösten. Und doch kommt das Wort hinten dran, wo im Griechischen genau ein einziges Wort ist. Es bedeutet, jemandem zu sich rufen, jemandem eindringlich bitten, jemandem einladen und auffordern. Wie beides. Ein Wörterbuch tut es so umschreiben, ich habe es hier auch noch rausgeschrieben. Das Wort drückt überwiegend eine persönliche, oft empathische Zuwendung aus. Ich glaube nicht, dass der Professor Kühling das hier geschrieben hat. Weil das habe ich nicht gespürt. Aber wenn wir Ermahnung wirklich im biblischen Sinn leben wollen, dann hat das mit persönlich und empathischer Zuwendung zu tun. Also ich komme auf Augenhöhe, um mit dir über das zu reden. Dann ist das eine Ermahnung im biblischen Sinn, wie das Wort gemeint ist. Ich durfte hier Flipchart vorbereiten. Ich nehme ihn ein bisschen näher. Und wir haben jetzt erfahren, dass beim Ermahnung, das ist übrigens, hat nichts mit Kanada zu tun, jetzt hier, sondern es sollte sonst ein Ahornblatt sein. Und ich finde es noch schön, weil es wie so drei Hauptteile hat von diesem Blatt. Und jeder von diesen drei Hauptteilen hat wieder drei Unterteile. Wir sagen, wir reden von dem Wort bitten. Oder auf Griechisch, für die, die das gerne wissen möchten. Parakaleo. Und wir haben erfahren, dass in dem Wort Trösten steckt. Trösten. Also jemandem, der jetzt in einer Situation ist, wo er etwas verloren hat, seine Arbeitsstelle, oder jemand Verwandtes, jemand Nahestehendes, sagen, komm her, ich möchte mich dir zuwenden. Ich möchte dir den Trost zusprechen, der von Gott ist. Ich möchte dich fragen, was brauchst du jetzt? Persönlich? Nein. Wir erfahren, dass in diesem Wort auch das Wort Ermutigen steckt. Und gerade jemand, der irgendwo ein paar Enttäuschungen erlebt hat und jetzt so entmutigt ist, kann das brauchen, dass wir hergehen und sagen, hey, komm, ich möchte dir sagen, du bist nicht allein. Ich möchte dir sagen, du hast einen Gott, der mit dir geht. Und übrigens, ich stehe auch an deiner Seite. Es ist ein Ermutigen, ein Mut zusprechen. Auch wenn jemand kleingläubig ist, braucht es so Ermutigung. Wisst ihr, kleingläubig sein, habe ich immer gedacht, das heisst, so einen zu kleinen Glauben haben, also eben noch kleiner als ein Senfkorn. Weil ein Senfkorn würde ja schon länger für Berge zu versetzen. Also wenn ich kleingläubig bin, ist er noch kleiner, so doof. Ich glaube, Kleinglauben bedeutet etwas anderes. Es ist der Glaube an das Kleine. Der Glaube an meine eigene Kraft zum Beispiel. Das ist klein gegenüber der Kraft von Gott. Ja, wir brauchen nicht einen grossen Glauben, sondern einen Glauben an einen grossen Gott. Und da können wir Ermutigung weitergeben. Und wir haben erfahren, dass das Wort eben auch Ermahnung heisst. Ermahnen. Genau. Ich hätte jetzt doch über den Rand rausschreiben, ermahnen, weil das ist ja dann nötig, wenn jemand irgendwo über die Grenzen rausgeht, oder? Wenn man so ein bisschen neben raus trappt, wenn man vom Weg abkommt. Das heisst auch in der Bibel, tut doch einander wieder zurechtbringen, wenn jemand in Sünde kommt. Und dort kommt Ermahnen ins Spiel. Aber jetzt merken wir, dass Ermahnen nie allein unterwegs ist, sondern immer mit Ermutigung und Trost. Es ist ein Ahornblatt und nicht drei Blätter. Es ist ein Wort. Intensiv bitte, Parakaleo. Das finde ich schon mein Anliegen, das mitzugeben heute. Genau. Und jetzt, wow, meine Bibel ist am Abstürzen. So, das ist gut. Und jetzt gehen wir doch dem Ahornblatt noch ein bisschen nach. Oder besser gesagt, unserem Bibelvers. 1. Thessalonicher 5,11, das Einander. Das finde ich noch gut, einfach das auch noch zu berücksichtigen. Einander, da steckt das Wort der Andere drin. Also wenn ich komme und dich ermutige, dann ist ein anderer so, dass auch du mich ermutigst. Und wenn du mich ermahnst, wegen etwas, mir ein Feedback gibst und sagst, hey, das würde ich mir anders wünschen, dann ist es auch gut, wenn ich dich ermahnen darf. Es ist ein Einander. Hier ist es nicht ein von oben gegen oben. Diesen Gedanken möchte ich mal mitnehmen. Und wir haben gemerkt, du wirst gerade aus unserer Gemeindeleitung berichten, wenn wir eine heilende Gemeinschaft sein wollen, dann müssen wir mit dem Einander unterwegs sein. Wir hatten letzten Herbst eine Retreat als Gemeindeleitung und ihr seht, wir haben gearbeitet. Wir haben die Bibel studiert, wir haben Jeremia 33 angeschaut, wir haben Lukas 19, dort ist die Geschichte von Zachäus beschrieben, angeschaut. Wir haben die Apostelgeschichte Kapitel 2, Kapitel 4 angeschaut, Galater 6, so ein paar Stellen und haben das auf Zettel rausgetragen und haben realisiert, es ist eine heilende Gemeinschaft, geht immer von Gott aus, geht immer von Jesus aus und sie führt immer dazu, dass Menschen da drinnen verändert werden können. Ich mag es so beschreiben. Heilende Gemeinschaft ist ein Raum, wo Menschen von Jesus her berührt und befähigt beginnen, einander zu lieben, anzunehmen und zu vergeben. Wenn wir in das hineinkommen, Liebe, Annahme und Vergebung zu leben, zu garantieren. Wir haben eine ganze Predigtserie über einander Bibelstellen gemacht, von Januar bis April oder bis Ende März. Es hat gut getan, einfach das anzuschauen. Das war auch die Zeit, wo der Konflikt zwischen diesen zwei Personen, die ich vorhin beschrieben habe, heiss war. Und wir konnten das in der ganzen Gemeinde mit den Gottesdiensten, mit den Predigten wie begleiten. Am Schluss sind die beiden Frauen unabhängig voneinander vorgestanden und haben sich bei der Gemeinde entschuldigt, dass sie den Konflikt in die Gemeinde hineingetragen haben. Mega. So, einander, ermutigen, ermahnen, trösten, klein und gross, Männer und Frauen, Leute im Rollstuhl und Leute, die laufen können, miteinander unterwegs sein. Und schau, ich habe das schon gesagt, das ist etwas Gegenseitiges. Es ist nicht etwas, das einfach von oben gegen oben gemacht wird. Da gibt es eine Geschichte, in der Apostelgeschichte, die Geschichte von der Lydia. Man kann sie nachlesen in Apostelgeschichte 16. Und dort wird beschrieben, wie der Apostel Paulus, wo wir sagen können, hey, der kann jetzt von oben ab alles, der kann ermutiger Mannen trösten, wie der Apostel Paulus mit seinem Team, Silas, Timotheus, Lukas und andere, das erste Mal auf europäischen Boden kommt. Sie kommen in die Ortschaft Philippi und schauen sich dort ein bisschen um und denken, irgendwo möchten wir Gläubige treffen, also Leute, die den Gott der Juden kennen oder suchen. Sie haben vermutet, dass draussen am Fluss vor der Stadt so ein Gebetstreff ist. Und tatsächlich, sie finden dort ein paar Frauen. Sie setzen sich zu ihnen. Eine von diesen Frauen war Lydia. Eine Frau aus der Modebranche, die dort in Philippi tätig war. Und während Paulus redet, die gute Nachricht verkündigt, öffnet der Herr das Herz dieser Lydia. Und sie sagt dann zum Paulus und seinen Freunden, ich möchte mich taufen lassen. Sie und ihre ganze Familie, alle, die in ihrem Haus wohnen, haben sich dort hier an diesem Fluss taufen lassen. Und dann sagt Lydia zu Paulus, Parakaleo, ich bitte dich, eindringlich, komm du und dein Team zu uns wohnen. Wenn du wirklich überzeugt bist, dass wir richtig zum Glauben gekommen sind. Der Paulus war in der Zwickmühle. Er konnte nicht mehr Nein sagen, sonst hat er dieser Frau signalisiert, du bist nicht echt. Sie hat Parakaleo gemacht. Das ist das erste Mal, wo das Wort in dieser Geschichte vorkommt. Nicht von Paulus, sondern von der Lydia, die gerade frisch zum Glauben gekommen ist. Die Geschichte geht ja dann weiter. Paulus und Silas und seine Leute sind in dieser Stadt unterwegs. Es gibt ein Ereignis, wo dazu führt, dass Paulus mit Silas ins Gefängnis kommen. Wieder eine spannende Geschichte dort führt dazu, dass der Gefängnisvorsteher sich ebenfalls für den Glauben an Jesus entscheidet, er und seine ganze Familie, und sich auch taufen lässt. Dann kommen die Chefs der Stadt, die Stadtoberen, zum Gefängnis. Und sie Parakaleo zum Paulus und zum Silas. Sie bitten eindringlich, sie ermahnen. Geht so schnell wie möglich von dieser Stadt weg. Der hat uns da schon zu viel Zunger ob sie gebracht. Schon wieder jemand, der kommt und eindringlich bittet, aber das mal nicht so ermutigend und erbauend. Paulus, Silas beschließen, mal, das machen wir, aber sie gehen noch mal zurück ins Haus von der Lydia. Und dort hier, ratet mal, was sie machen mit den Leuten, die gerade frisch zum Glauben gekommen sind. Sie machen Parakaleo. Sie ermutigen die jungen Gläubigen. Sie trösten sie darüber, dass sie jetzt sie schon wieder weiterziehen. Sie ermahnen sie, bleibt auf dem Weg. Es ist der richtige Weg. In dieser Geschichte voll da. Merkt ihr es? Und es ist etwas, das ganzheitlich ist, das immer wieder kommt. Das Ermutigen, das Ermahnen, das Trösten. Um was geht es? Nochmal unsere Bibelstelle, 1. Thessalonicher 5, 11. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie er es auch schon tut. Jawohl. Einander stärken oder im Wortsinn einander aufbauen. Wenn jemand ein Haus baut, aufbaut, dann ist das Ziel, dass das Haus nachher stabil steht und dass Leute drinnen wohnen können. Wenn wir einander aufbauen, als Gläubige, als Menschen aufbauen, dann ist das Ziel was? Dass wir Menschen haben, die im Glauben feststehen, die reif werden und die Früchte bringen können. Also einander aufbauen, einander stärken, ist nicht nur, dass man nicht gerade wieder umgeht beim nächsten Moment, wo eine Versuchung anklopft, sondern dass man dort hier steht und kämpft und das Reich von Gott sich ausbreiten kann. Aufbauen. Das soll das Ziel sein. Ich überspringe hier noch etwas und werde einfach noch die Frage stellen, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das umsetzen? Ich möchte euch 5 Tipps geben. Aus dem Vers heraus, was ja heisst, deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie er es auch schon tut. Wie tun wir das? Der erste Tipp ist, wie Gott mir, so ich dir. Also bevor ich jemandem wirklich ermutigen, ermahnen und trösten kann, im Stil, wie Jesus das macht, oder wie der Heilige Geist das macht, der ja auch der Tröster ist, der Paraklet, dann ist es gut, wenn ich selber weiss, wie Jesus mir das tut. Jesus sagt, in Gottes Wort heisst es so, liebt einander, denn er hat euch zuerst geliebt. Vergebt einander, wie auch Christus euch vergeben hat. Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat. Das ist immer der Vergleichspunkt. Lass dich lieben von Jesus, total. Nimm die Vergebung an, die er dir anbietet. Wenn Sünde in deinem Leben ist, dann sprich es aus, dann brich damit, dann bekenne es und nimm Vergebung von Jesus Christus an. Dann kannst du auch anderen vergeben. Dann kannst du andere ermutigen, ermahnen, trösten mit einer ganz anderen Qualität. Annahme, genauso. Nett einander an. Nicht einfach, weil wir alle nett sind, sondern weil Jesus uns angenommen hat. So wie Gott mir, so ich dir. Der zweite Tipp ist, schau wirklich, dass du in eine Gruppe hineingehörst, wo das lebt. Wo man einander trösten darf. Und nicht einfach sagt, ah, okay, hast deine Stelle verloren, komm, du jetzt zusammen Bibel lesen, komplett Themawechsel. So nicht. Sondern der Trost soll da sein, wo man einander darf ermutigen, wo man einander auch darf ermahnen. Gerade das Thema Rechenschaft ist etwas, das uns hilft, im Glauben zu wachsen, aber es tut weh, jemandem das Recht zu geben, du darfst jetzt in mein Leben hineinreden. Du darfst mich mal fragen, wie geht es mit der Sexualität, wie geht es mit deinen Finanzen, wie geht es mit dem und diesem Thema, wo du schon gestolpert bist. Bist Teil von einer Gruppe, vielleicht eine Zweierschaft, vielleicht ein Gebetstrio, vielleicht ein Hauskreis, oder sonst eine Weggemeinschaft, die das leben kann. Und trainiere das. Das ist der zweite Tipp. Der dritte Tipp ist, lass zu, wenn jemand kommt und dich anspricht. Parakaleo. Mach Toren auf. Manchmal sind wir in der Gefahr, zu sagen, ah, ja, okay, gut, und gehen weiter. Manchmal brausen wir sogar auf, zu sagen, was hast du mir zu sagen? Lass doch einfach zu. Das ist wirklich ein wichtiger Tipp. Und der vierte Tipp ist eben auch noch wichtig, vor allem für die Schweizer. Mach den Mund auf. Die Deutschen, denen muss man das nicht sagen. Die sagen, so direkt und so krass. Aber nein, das ist jetzt ein bisschen plakativ. Es gibt auch Schweizer, die direkt sind, und es gibt Deutsche, die sich ein bisschen zurückhalten. Das ist vielleicht gleich aber noch etwas Kulturelles. Mach das Mund auf. Schau, man kann dir nicht an deinem schiefen Lächeln ansehen, dass dich etwas extrem stresst. Du musst es schon sagen. Und dann sag es aber so. Im Sinn von auf Augenhöhe, empathische Zuwendung, aber da ist etwas, was ich ansprechen muss. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann nimm jemand zu Hilfe. Aber es ist wichtig, darüber zu reden. Fünfter Punkt. Alles geschehe in Liebe, das fasst das zusammen, ist die Jahreslosung von diesem Jahr in, wo ist das, irgendwo? Das geht nicht mehr präsent. Ja, sorry, weiss es jemand? Ja, 1. Korinther 16, glaube ich, irgendwo dort. Ja, das ist, stimmt. Aber dort irgendwo sind wir. Super. Das ist so die allgemeine Jahreslosung. Alles geschehe in Liebe. Das kann man sich gut merken und das kann man wie ein Motto mitnehmen. Genau. Ja, damit komme ich zum Schluss. Träumen wir darüber, was könnte passieren, wenn heilende Gemeinschaft so lebt, wenn wir das trainieren, wenn das wir einfach intuitiv, wir machen es. Genial, wenn Konflikte gelöst werden können. Genial, wenn Menschen, die zerbrochen sind in einer heilenden Gemeinschaft, wo man einander ermutigt, ermahnt und tröstet, können heil werden, können aufgebaut werden, gestärkt werden und einen Unterschied machen in dieser Welt. Genial. Zur Vertäufung. Ich gebe es euch einfach mit. Meine Zeit ist abgelaufen, aber wenn ihr möchtet, in diesem Thema weiterbleiben, nehmt doch mal den Psalm 139. Der Schluss, lese ich den. Wir lesen jetzt noch gerade miteinander als Abschluss. Und ich möchte jetzt hier nicht sagen, geht hey und überlegt euch, wem könnt ihr als nächstes ermahnen? Sondern nehmt lieber den Gedanken mit, wie sieht es in meinem Herz aus? Kann ich in Liebe jemandem ermutigen, ermahnen und trösten? Möchte, bin ich überhaupt bereit, dass ich das auch an mich heranlasse, wenn jemand mich möchte ermahnen oder trösten oder ermutigen? Oder bin ich einfach der, der sagt, ich schaffe es selber? Darum möchte ich lieber ermutigen, in die Richtung zu gehen, wie das Gebet vom Psalm 139 ist. Vers 23 und 24. Herr, zeig du mir, was in meinem Herz ist und führe mich auf einen guten Weg. Wenn ihr mögt, könnt ihr das gerade mit mir lesen und so als Gebet vom Schluss dieser Predigt mit mir zusammen aussprechen. Erforsche mich, Gott. Und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Amen. Danke vielmals.